Prima, herzlich willkommen zur 63. Folge Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin jetzt hier seit 25 Jahren an der Fachhochschule und mache den Podcast zusammen mit.
Mit mir, Milan Buschmann, ich bin 31 Jahre alt oder 32 mittlerweile, Guido, Mann. 32 Jahre alt, ich bin ehemaliger Student von dir. Arbeite jetzt auch mittlerweile für dich als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Food Lab an unserem Fachbereich. Und so meine Steckenpferde sind tatsächlich neben Produktentwicklung, wenn man so sagen will, auch Qualitätsmanagement. Da habe ich länger in der Kaffeeindustrie gearbeitet und kenne mich von der Herstellung über die Qualität und Röstung mit der Bohne ganz gut aus. Und ja, irgendwann hat man die Idee vor, glaube ich, über 5 Jahren jetzt für diesen Podcast. Und ganz lange Zeit haben wir das immer so in der Zwiesprache gemacht, wir beide, weil wir uns immer viel zu erzählen haben. Aber wir haben doch gemerkt, es gibt noch so auf den verschiedenen Wegen von uns beiden interessante Persönlichkeiten.
Ja.
Die wir gerne mal vorstellen wollen. Und wir haben einen Gast heute hier sitzen, online zumindest.
Genau, wir haben einen Gast sitzen und einen, der sich sehr gut mit einem Spezialthema auskennt, was wir heute in der Folge besprechen wollen, Enzyme. Wir haben das Ganze jetzt mal Turbostarter des Lebens genannt, Sven Konrad. Und Sven, wir kennen uns auch schon einige Zeit, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass du dir Zeit nehmen kannst und heute mit dabei bist. Erzähl doch mal, wer bist du?
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe euch schon öfter zugehört und dachte, irgendwann müssen wir doch auch nochmal in Kontakt kommen und ein bisschen vielleicht über Enzyme reden, was wir heute machen können. Wie du schon sagst, wir haben uns in meinem Studium bei dir kennengelernt und ich habe heute mal nachgerechnet, die Diplomarbeit ist jetzt 20 Jahre her. Also wir haben 2005, hatte ich mein halbes Jahr bei Nestlé am Bodensee und dann hatten wir irgendwann im September ziemlich genau die Prüfung, weil ich dann im Oktober angefangen bin zu arbeiten. Ja, ich bin mittlerweile 50 geworden dieses Jahr. Ich komme eigentlich aus der Fleischbranche. Meine Familie hatte eine Fleischerei. Mein Großvater hatte die in den 60ern gegründet. Mein Vater hat da gearbeitet und ich habe da auch nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht. Mhm. Habe dann nach 2 Jahren die Meisterschule gemacht und wollte dann noch was anderes und bin dann mit den Ernährungswissenschaften in Münster angefangen. Und habe dann relativ früh schon im chemischen Labor als Hilfskraft gearbeitet und habe mich relativ früh auch um eine Diplomarbeit bemüht. Und damals warst du so nett, die zu betreuen, auch wenn, glaube ich, die Zeit sehr stressig war. Als Dekan meine ich zu der Zeit, ne? Da haben wir das trotzdem hinbekommen.
Ja.
Und ich habe dann über einen kurzen Umweg in der Qualitätssicherung dann einen ersten Job gehabt in der Enzymindustrie mit einer japanischen Firma, die ein Enzym für die Fleischwarenindustrie herstellt. Und das war die Transglutaminase, der manchmal verschriene Fleischkleber, der aber eigentlich auch noch ganz, ganz viele positive Wirkungen hat, auch im Backen und im Joghurt, aber eben auch in Würstchen. Und das war so ein bisschen der Einstieg natürlich, ne? Der Hintergrund als Fleischer und dann das Studium.
Wow, das ist ja mannigfaltig, so deine Vita. Und aber ich finde auch, der rote Faden ist klar zu erkennen, wo es dich jetzt im Prinzip hingetrieben hat. Aber wie kamst du, also wie hat dieses Thema Enzyme, war das zufällig, dass dieser Job, erste Job für dich dort aufploppte, oder hast du dich schon bewusst in die Richtung entwickeln wollen?
Ich glaube, im Studium wusste ich auch von Enzymen nicht viel mehr, als in der Biochemie der Ernährung dann gelehrt wurde und was man vielleicht mal irgendwann im Bio-LK gehört hat. Das war nicht wirklich geplant. Ich habe gerne Produktentwicklung gemacht. Ich fand Sensorik spannend. Mhm. Ich habe mich bei Nestlé damals mit Verdickungssystem für die Demi-Glace-Soße beschäftigt. Die sollte weniger transparent sein und ein bisschen mehr auf der Kartoffel kleben und aber nicht mehr Kalorien haben, also keine Butter rein, sondern eine andere Stärke. Und ich habe dann mich aus dieser Position heraus natürlich beworben. Und alles, was dann so kommt, ist vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss oder der absolute Traum. Ich habe dann ein paar Monate lang in einer Qualitätsrolle in einem Schlachtbetrieb gearbeitet, was natürlich von der Ausbildung her passte und wo man mich gerne genommen hat. Und ich wollte das eigentlich auch relativ mir anschauen und schauen, wie lange oder wie man sich da entwickeln kann, wie lange das Spaß macht. Und wie das so ist, dann ist man doch irgendwie frustriert, denkt, das ist alles nicht so richtig. Finde dann eine Anzeige, wo es um ein japanisches Unternehmen ging, die also einen ausgebildeten Fleischer idealerweise gesucht haben, der ein bisschen Englisch sprechen kann und der hoffentlich die wissenschaftliche Seite quasi der japanischen Seite erklären kann. Also was sind die Herausforderungen der europäischen Fleischindustrie mit diesem Enzym und aber genauso gut dem Metzger am Kutter erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Und das konnte ich eben beides. Und dann habe ich mich beworben und nach 2 Wochen und 3 Gesprächen dann freudig unterschrieben und bin nach Hamburg gezogen und habe dann 3 Jahre lang irgendwie Europa bereisen dürfen und ganz viele Sachen lernen dürfen und Dinge falsch machen können mit einem ganz tollen Chef. Der hat einen extrem gut laufen lassen und das war eine super angenehme und lehrreiche Zeit. Ja.
Ja, und wir sind immer im Kontakt geblieben, tatsächlich. Das fand ich auch sehr schön, weil du hattest schon eine herausragende Diplomarbeit, damals war ja noch Diplom gewesen, fand ich gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht, mit dir oder deinen Weg sozusagen auch ein Stück dann zu begleiten und zu immer mal wieder punktuell sind wir ja auch mit Projekten dann auch zusammengekommen. Ja. Bevor wir aber vielleicht noch weiter in die Materie einsteigen. Erstmal diese grundlegende Geschichte. Wir haben schon über Transglutaminasen gesprochen oder so Fachbegriffe genutzt. Enzyme. Also Enzyme ist ja das Thema und man stolpert so wie du schon sagst, im Bioleistungskurs oder irgendwo mal im Studium drüber. So ging es mir mit meinem Studium in der Lebensmittelchemie auch. Da ist man drüber gestolpert und erst spät ist mir dann bewusst geworden, welche fundamentale Wirksamkeit in diesen Enzymen drinsteckt, die, also ohne die geht ja kein Leben. Also das ist ja im Prinzip ein Baustein, wenn wir diese Reaktion, die wir in einer normalen Zelle, ob das jetzt im menschlichen Körper ist oder in einer Pflanze, die wir nachher essen haben, ohne diese Enzyme würden diese Reaktionen, die diese Enzyme befördern, beschleunigen, katalysieren, gar nicht stattfinden, weil wir müssten extrem hohe Temperaturen oder extrem hohen Druck haben. Also Leben funktioniert eigentlich auf diesem Planeten unter diesen Bedingungen nur, weil Enzyme überhaupt da sind. Also ohne das kein Leben, oder?
Absolut. Das sind, wenn es nicht die Bausteine des Lebens sind, dann sind es zumindest die Tools, die das Ganze zusammenbauen, ne? Oder auseinandernehmen. Also ja. Biokatalysatoren und am Ende des Tages nur eine Aneinanderreihung von Aminosäuren.
Ja, also selbst sind eben Eiweiße, genau. Machen auch eine unglaubliche Vielfalt von Reaktionen. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, dieses eine Enzym, das brauchen wir zum Leben, sondern es läuft eine Kaskade von Reaktionen im Körper ab oder auch in Lebensmittel, weshalb wir sie ja dann auch nachher für die Anwendung in Lebensmittelproduktion und Verarbeitung dann auch haben, wo ich mehr und mehr, als ich mich damit damals auch im Studium beschäftigt habe und später bei der Promotion, weil ich ja im Saftbereich promoviert habe und dann mit so Dingen wie Pektinasen zu tun hatte. Ja. Oder Lakase. Lakase war so ein Spezialenzym einer Polyphenoloxidase. Also jetzt sind wir schon sehr chemisch. Es geht aber letztendlich darum, ja, damals mit der Pektinase, das ist vielleicht der einfachere Ansatz, ging es im Prinzip darum, alle um mich drumherum, weil ich mich mit den Polyphenolen in der Promotion beschäftigt habe, alle drumherum haben sich mit Pektinasen beschäftigt in dem Arbeitskreis. Wie kann ich sozusagen die Ausbeute vom Apfel in den Apfelsaft optimieren? Also wie kann ich flüssiges Obst herstellen? So heißt ja auch die Fachzeitschrift für die Fruchtsafte, witzigerweise flüssiges Obst.
Ja.
Ich quasi einen Apfel nehmen und am Ende wird der von sich aus komplett flüssig. Also ich habe gar keinen Stress da mehr über und kein Abfall, sondern das ist so das Ideal, was wir damals im Arbeitskreis gesagt haben, das wäre doch toll, wenn wir das erreichen. Und jetzt sind irgendwie 30 Jahre rum. Ich habe dann auch gar nicht mehr so viel verfolgt, was die Pektinasenforschung macht. Können wir heute schon flüssiges Obst herstellen, Sven, oder ist das immer noch so das Idealbild?
Also das kann ich, das ist ganz spannend, da kann ich ein paar Dinge zu erzählen, vor allen Dingen auch, weil als ich später bei einer anderen Firma gearbeitet habe, da ein Kollege war, der auch in Geisenheim studiert hatte zu der Zeit, und der hat da 40 Jahre lang Fruchtsaftverarbeitung gemacht oder Fruchtverarbeitung. Also das flüssige Obst meint natürlich Saft aus Obst, aber man kann eben auch verflüssigtes Obst machen, also wirklich aus dem Apfel fast null Trester, wenn man alles komplett zerlegt. Ich habe das mal in Washington State in den USA gemacht. Da wird eben der Apfel verarbeitet zu Apfelsaftkonzentrat und dann mit einem Yield von 98% oder so. Ne? Also da kommt ganz wenig, sehr, sehr trockener Trester noch raus aus dem Dekanter. Und Pektin ist ja ein sehr komplexes Molekül, und insofern gibt es ganz, ganz viele Enzyme. Natürlich die Pektin-Methylesterase, Pektin, die Polygalacturonase, eine Pektinlyase, aber es gibt eben auch noch ganz, ganz viele andere Bindungen. Und wenn man die alle noch knackt, und das geht natürlich am besten mit Enzymen, die aus einem Mikroorganismus hergestellt sind, der so ist, wie man ihn in der Natur findet, ne? Wenn der Aspergillus auf den Apfel fällt, dann muss er sich eben von diesem Apfel ernähren, und zwar in seiner Gänze. Und insofern bringt er alles mit an Enzymen, was man braucht, um diesen Apfel zu zerlegen. Und das funktioniert extrem gut. Und wenn man dann mal in einem Weinbetrieb steht und sieht also, wie eine riesige Menge Weintrauben schon behandelt mit Enzymen in einer großen Presse ist, und man macht dann unten das Ventil auf und da schießt schon Saft raus, und stellt sich vor, wie man eine Weintraube in der Hand hat und drückt und wie wenig Saft da eigentlich rauskommt, dann sieht man dieser sogenannte Free Run, der da rauskommt. Das ist ohne Pressen schon alleine das, was nur durch die Zerlegung des Pektins an Saft herausgelassen wird. Und man macht ja auch nicht auf magische Weise mehr Saft, sondern man macht den gleichen Saft mit weniger Druck und hat dann auch weniger Bitterstoffe aus den Kernen. Oder ich kann eine Traube schneller weiterverarbeiten, die vielleicht schon ein bisschen Fäule angesetzt hat. Ich kann aber nicht mehr so lange warten, wie es dauern würde, bis der entstehende Alkohol genug Farbstoffe aus der Schale löst. Also mache ich die Schale vorher kaputt, kann schneller weiterverarbeiten. Also es gibt eigentlich keinen Wein, der ohne Enzyme auskommt.
Ja, und keine Frucht. Also wie du schon sagst, natürlicherweise kommen ja diese Enzyme schon in der Frucht vor. Also zu Hause im Prinzip, wenn ich meinen Apfel hinlege, auf dem Tisch liegen lasse und der langsam weich wird, was man ja vielleicht kennt im Obstkorb, und dann im schlimmsten Fall, ich fahre in Urlaub und komme nach 6 Wochen wieder und der Apfel ist dann komplett flüssig geworden. Ja, es gibt jetzt vielleicht noch einen Schimmel drumherum, der genau diese Enzyme auch noch nutzt. Also nicht, es gibt einmal die Enzyme, die im Apfel sind, die dafür verantwortlich sind, dass dann Reaktionen, aber auch Abbauprozesse vor allem dann auch passieren. Aber es gibt ja auch Mikroorganismen, die sagen, ja super, ja, ich produziere die extra und dann kann ich mich von dem Apfel sozusagen ernähren. Und dann wird das im Idealfall, für den Pilz im Idealfall, ganz flüssig. Und wenn wir den Pilz weglassen und nur die Enzyme einsetzen, im Idealfall für uns halt auch der Apfel komplett flüssig, sodass wir dann, und da muss ich ja sagen, ja, es ging viel um die Menge, die ich rausbekomme. Aber du hast recht, es ist natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der ich das dann plötzlich verarbeiten kann, bringt eine ganz andere Saftqualität, ja. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass es ja auch um Geschwindigkeit geht, weil wenn man zu langsam verarbeitet, Oxidationsprozesse und so weiter dann passieren. Mhm. Vielleicht noch als Erklärung, Enzyme also sind diese Katalysatoren, also die in ganz geringen Mengen sozusagen hier eine Starterfunktion haben, eine Beschleunigungsfunktion haben, und man teilt die so ein bisschen ein. Wir haben jetzt über Asen gesprochen mit dem Zusatz am Ende des Wortes, also Pektinasen, Proteasen, Amylasen, also alle haben dieses Asen hinten, und das sind dann in der Regel dann Abbauenzyme.
Genau, die meisten Enzyme zerlegen tatsächlich Nährstoffe Also von Stärke über Eiweiße, Fette, Pektin, andere Gerüstsubstanzen, die man in der Natur findet, Zellulose kann abgebaut werden. Und die machen das eben deswegen in so geringer Menge, weil sie ja die Reaktion immer wieder ausführen können. Die verbrauchen sich ja nicht. Also das Molekül kommt in Kontakt mit seinem Substrat und das kann man sich wirklich wie das klassische Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen. Da passt eben dreidimensional ein Substrat genau in den Bereich des Enzyms, wo das sogenannte aktive Zentrum ist. Und dann passiert meistens eine Hydrolyse-Reaktion, also unter Wassereinfluss, unter Zuhilfenahme von Wasser wird da eine Bindung gespalten, sowohl in Alpha-1,4 verknüpfter Amylose, also Glucose zu Glucose, wie auch bei Peptidbindung. Also man könnte sagen, die obergeordnete Klasse sind dann die Hydrolasen. Und das tun sie eben immer wieder, deswegen braucht man so wenig. Solange die Bedingungen stimmen, also die Temperatur nicht zu hoch ist, sodass das Protein nicht denaturiert, der pH-Wert passt für das Enzym und entsprechende Zeit da ist. Ich hatte heute eine Anfrage, da sagte jemand, ja, wir wollen laktosefreie Milch machen. Wir haben aber nur 30 Minuten Zeit bei 10 Grad. Ich habe gesagt, kann man machen, dann müsste er aber 30 Gramm pro Liter nehmen und nicht 1 Gramm. Mhm. Ja, weil wir sagen, 1 Gramm 24 Stunden unter 10 Grad kriegt man eine normale Milch normalerweise laktosefrei. Wenn aber die Zeit der limitierende Faktor ist, dann muss man mit der Dosage spielen oder mit der Temperatur. Alle 10 Grad erhöhe ich die Reaktion ungefähr auf das Doppelte. Und all diese alten Grundsätze, auch wenn es oft nur Daumenregeln sind, stimmen da eben trotzdem.
Und ja. Dafür, um nochmal in eure sehr chemischen Gefilde gerade mal vorzudringen, finde ich, ein Aspekt ist noch ganz spannend. Wir haben hier jetzt gerade von Ausbeute gehört und weniger Druck, bessere Qualität. Aber was ja auch damit im Kielwasser schwimmt, ist ja weniger Lebensmittelabfall, wenn ich mehr aus der ganzen Frucht rauslösen kann.
Mhm, absolut.
Um diesen Benefit zu haben.
Oder eben längere Haltbarkeit für bestimmte Produkte und dadurch bessere Planbarkeit für die Supermärkte und etwas weniger Abfall da. Also bei Brot, das weiche Toastbrot, das hat ja teilweise in einigen Regionen der Welt eine Haltbarkeit von locker 3-4 Monaten. Also so ein Toast, schon geschnitten. Ja, und wenn ich zu Hause ein Brötchen aufschneide, ist es nach einer halben Stunde altbacken, weil die Stärke retrogradiert. Wenn ich die vorher klein schneide, kann sie das nicht mehr. Sie kann einfach nur diese Struktur nicht mehr annehmen. Ich gebe also nichts dazu, außer ein Enzym, was die Stärke im Brot, das Amylopektin, in kleinere Bruchstücke zerteilt. Und schon können die sich nicht mehr so gut aneinander lagern. Keine Wasserstoffbrückenbindung, keine kristalline Struktur und die Sensorik bleibt weich. Ob man ein 8 oder 12 Wochen altes Toastbrot braucht, ist eine andere Frage. Aber man muss es eben weniger häufig einkaufen und weniger schnell wegwerfen.
Aber wenn du das jetzt auch gerade so erzählst, wenn ich mir jetzt mal die Verbraucherbrille aufsetze, dann würde ich mich doch fragen, habe ich noch nie gehört, da gibt die Chemieindustrie was rein, so, ne? Und ist das da dann auch noch drin, wenn ich dieses Toastbrot dann kaufe? Also habe ich dann noch ein aktives Enzym, was ich dann vielleicht auch mitesse und so? Ist das problematisch oder nicht?
Also ich habe überhaupt nichts gegen die Chemie. Industrie und auch nicht gegen Chemie als Begriff, weil alles nun mal Chemie ist. Wir haben nur, wie viele Elemente haben wir mittlerweile gefunden, aber das sind eben die, aus denen alles ist. Die Enzymindustrie ist eigentlich eine Fermentationstechnologie. Ne? Wir nehmen Mikroorganismen, geben denen Zucker, geben denen Stickstoff, geben ihnen Sauerstoff, stellen den pH-Wert ein, die Temperatur und dann produziert dieser Organismus aufgrund seines Genoms für uns diese Proteine. Die kommen also aus einer sehr natürlichen Quelle. Precision Fermentation ist im Moment ein Wort, was die Enzymindustrie seit 70, 80 Jahren eigentlich macht. Aber es hat eine neue Industrie diesen Begriff ein bisschen geprägt. Aber ich würde das genauso nennen. Das ist Präzisionsfermentation. Und der Endkonsument nimmt diese Produkte eigentlich nicht zu sich, weil sie eben immer irgendwo im Prozess meistens durch Erhitzung denaturiert werden. Das heißt, dieses Eiweiß, was aktiv ist als Enzym, liegt als Eiweiß auch noch vor, durch die geringe Menge, die ich einsetze, hat das keinen kalorischen Eintrag. Also ich muss jetzt nicht meine Nutrition Facts anpassen deswegen. Aber es macht eben diese Wirkung nicht mehr. Und normalerweise ist eine Erhitzung bei den meisten Enzymen, meisten Eiweiße, 60, 65 Grad allerspätestens, sind die dann auch inaktiv. So wie ein Eiweiß in der Pfanne eben gerinnt. Es gibt hitzestabilere, die dann wiederum Vorteile bieten, dass ich also den Prozess bei höherer Temperatur ablaufen kann, ein bisschen weniger Enzyme einsetzen kann. Die haben etwas höhere Inaktivierungstemperaturen. Es wird auch immer wieder darüber diskutiert, ob man Restaktivitäten finden kann. Auch noch in einem Brot, weil das im Kern ja auch nur bis ungefähr 100 Grad dann erhitzt ist, auch wenn der Ofen viel heißer ist. Und da findet man auch immer mal wieder was. Ist das dann gefährlich? Ist das Chemie? Eigentlich nicht. Es ist ein Protein mit einer bestimmten Faltung. Und damit kann es eine bestimmte Funktion ausüben. Und im Magen ist spätestens der pH-Wert niedrig genug, dass dieses Eiweiß dann endgültig geronnen ist. Und deswegen würde ich sagen, braucht man sich als Verbraucher keine Sorgen machen. Man kann natürlich fragen, warum steht es denn dann nicht drauf?
Ja, das ist tatsächlich das Punkt, weil ich würde auch sagen, aus meiner Erfahrung raus, also wir essen ja Enzyme, wenn ich in einen Apfel reinbeiße, dann esse ich ja Enzyme mit. So, da sind die Pektinasen drin, die der Apfel in seinen Zellen drin hat. Für den Fall, dass er mal dann seine Struktur abbauen muss, die hat er dann. Und die esse ich dann mit jeder Pflanze esse ich auch Enzyme mit. So, und
absolut. Ja.
Von der Seite her im Brot, wenn dann nochmal ein bisschen was dazugegeben wird, oder im Apfelsaft, wenn dann noch ein bisschen dazugegeben wird, ist das jetzt nichts Aufregendes eigentlich. Trotzdem, als Endverbraucher stolper ich da nicht so drüber, weil sie sind nicht deklariert. Also sprich, sie stehen nicht in der Zutatenliste normalerweise drin.
Es gibt ja, die meisten Enzyme auch nicht, tatsächlich. Ja. Ausnahme ist die Laktase, die also auf Milchpackungen, die laktosefrei sind, ja steht. Auch die Invertase, die in so flüssigen Fondant-Füllungen von einem After Eight zum Beispiel drin ist.
Marzipan zum Beispiel.
Genau, ja. Und da eben die Rekristallisation der Saccharose verhindert im Grunde durch Herstellung von Glucose und Fructose in gleichen Anteilen. Die haben eine Wirkung im Endprodukt. Die meisten anderen Enzyme eben nicht. Und deswegen wurde irgendwann mal entschieden, dass das sogenannte Prozesshilfsstoffe sind. Und es verwirrend wäre, wenn sie auf dem Endprodukt stünden, weil man dann ja fragen könnte, ja, was macht das denn? Und die Antwort in den meisten Fällen ist, es macht nichts mehr. Es hat was gemacht im Prozess. Also es ist nicht wie ein Konservierungsmittel, was ich reingebe, was eine Wirkung über die Haltbarkeitsdauer hat, sondern es hat etwas im Prozess gemacht. Und das Endprodukt ist so behandelt, dass es keine Wirkung dieser Enzyme mehr zu erwarten gibt. Die Industrie selber ist da, ja, also wir haben schon seit über 10 Jahren vermieden, mit Clean Label zu argumentieren. Dass man also sagen kann, ja, das kommt ja dann nicht aufs Etikett. Das hat irgendwie immer was Verbrauchertäuschendes mitschwingen. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil Enzyme sind ein positives Produkt, finde ich. Sie kommen aus Fermentation, sie spielen genau in die Präzisionsfermentationsthematik, die ja sogar von Endverbrauchern sehr positiv gesehen wird, rein. Und es gibt keinen Grund, die zu verheimlichen. Man sollte nur nicht versuchen, mit den tatsächlichen Klassenbegriffen dieser Enzyme dann auf einer Verpackung anzutreten. Also wenn ich da drauf schreibe, stärkeabbauendes Enzym im Prozess des Backens eingesetzt, dann kann das vielleicht noch ein Endverbraucher verstehen. Wenn ich dann sage, maltogene Amylase oder nehme andere Begriffe, dann wird es schon schwieriger und es ist dann auch wieder irgendwo irreführend, weil man sich dann, wenn man es nicht versteht, Sorgen macht, was ist das eigentlich, obwohl es keine Bedeutung mehr hat fürs Endprodukt. Also da kann man ein bisschen immer drüber streiten, was ist besser, draufschreiben oder nicht. Im Moment ist es noch so, dass es als Prozesshilfsstoff nicht deklariert wird, sofern es keine Wirkung mehr im Endprodukt hat. Und wie du schon sagst, Enzyme sind überall drin. Wenn ich ein Bier aus Gerstenmalz herstelle, dann habe ich genug Alpha-Amylase da drin. Wenn ich aber ein Bier mit 30% Maisstärke herstellen will und dem Rest Gerstenmalz, dann ist irgendwann das endogene Enzym nicht mehr genug da, um diesen Prozess normal ablaufen zu lassen. Dann muss ich was dazugeben. Das ist aber dann ein Problem der Rezeptur. Da nehme ich eben eine andere Stärke oder Sorghum in Afrika oder Reis in Asien, wo Bier rausgemacht wird. Da ist eben keine Alpha-Amylase drin, die ich aber für die Verzuckerung brauche.
Ich würde auch jetzt bei den Enzymen nicht auf diese Schiene jetzt gehen, gesundheitsgefährdend oder so, weil das ist kein Feld. Da sehe ich auch kein Problem. Wo ich vielleicht ein Problem sehe, ist, wenn ich also dieses Bier mit zugegebenen Enzymen dann also herstelle, statt dass ich Malz herstelle. Also Malz ist in die Herstellung von Malz funktioniert so, dass ich also Getreidekörner nehme, die dann fast zum Keimen bringe und durch diesen lebenden Prozess des Keimens macht dir das Korn selbst ganz viele Enzyme, weil es ja darauf vorbereitet sein muss, die Stärke, die da im Vorrat des Korns drin ist, dann zu nutzen, um Energie zu haben für den Lebensprozess, der dann entsteht. So. Und dann breche ich ab und dann nehme ich dieses Malz und das schon ein bisschen süß schmeckt und vor allem ganz viele Enzyme hat und dann kann ich damit einen Brauprozess machen und so weiter. Wenn ich jetzt auf das Malz verzichte, dafür nur die Rohfrucht einsetze, also nur die Stärke, dann fehlen mir diese Enzyme und die muss ich von außen zuführen. Der Unterschied ist für mich also nicht in dem, dass ich das einmal so oder so rum mache, was jetzt irgendwas mit Gesundheit zu tun hat, sondern in der Qualität des Produktes. Also ja. durch das Malz und durch diese Zeit und durch das kriege ich ein anderes Produkt und aus meiner Sicht auch ein von der Qualität her ein höherwertigeres Produkt, weil es einfach eine reife Zeit gehabt hat, die dann auch noch Aromen und andere Dinge dann erzeugt hat, die ich durch eine Abkürzung im Prozess sozusagen vielleicht gar nicht an den Start kriege.
Ja, deswegen ist das deutsche Bier ja auch noch so anerkannt überall. Ne? Also wenn man wirklich mit 100% Gerstenmalz arbeiten kann, kriegt man einfach ein fantastisches Bier. Ja. Es gibt natürlich Regionen in der Welt, wo die Gerste nicht wächst und wo man sie auch nicht kostengünstig genug hinbringen kann.
Ja.
Wahrscheinlich auch nicht genug Gerste auf der Welt, um alle Biere der Welt herzustellen. Insofern gibt es immer Regionen wie Mexiko mit Mais, Corona, Bier wird mit Mais gebraut oder zumindest mit einem großen Anteil, soweit ich weiß. Ebenso wie Reis in Asien und das sind auch keine schlechten Biere. Also so, ich war gerade in Japan, das japanische Bier ist hervorragend, finde ich. Also,
aber wird das nach deutschem Reinheitsgebot gebraut oder?
ja, teilweise tatsächlich. Also das, was man in Deutschland kaufen kann, Kirin, Asahi, die werden tatsächlich auch in Deutschland gebraut.
Ja.
In Lizenz. Ja, die haben dann vielleicht den einen oder anderen Schaumstabilisierer noch dabei. Deswegen macht das so einen wunderschönen feinen Schaum. Aber ja, es ist einfach so, dass das nicht, ich glaube, nicht genug Gerste gäbe, wenn man dann auch noch Brote damit backen will, um alle Biere der Welt auf reine Gerstenbasis herzustellen. Ne?
Ja, es hat schon was auch mit, also dieses Thema Nachhaltigkeit und Enzyme, weniger Lebensmittelabfall, wie Wieland schon gesagt hat, höhere Ausbeute, ich kriege mehr raus aus dem, was ich jetzt einsetze. Also Effizienzsteigerung ist ja das die Strategie, die dahinter steckt, die auch eine Strategie der Nachhaltigkeit ist. Ist schon auch ein Thema, aber steht natürlich in Reibung zu dem, was traditionelle Herstellung oder vor allem das Thema Zeit und Herstellung, Reifung und Veränderung und Aromabildung und so weiter angeht. Da reibt sich so ein bisschen oder da muss man halt gucken, was macht das jetzt. Das war auch schon früher, als ich in der Promotion mit den Pektinasen dann beim Apfelsaft, wo wir drüber gesprochen haben, was kommt denn da jetzt raus als Produkt? Ja, wenn ich jetzt komplett den Apfel flüssig mache und ist das wirklich jetzt auch qualitativ das bessere Produkt oder habe ich einfach nur eine höhere Ausbeute? Also Quantität, Qualität auch als Thema fand ich schon spannend und ist anscheinend immer noch, bleibt also ein Thema letztendlich.
Also ich würde sagen, das ist der generelle Zwiespalt zwischen den industriell hergestellten Produkten und den handwerklich hergestellten oder industriellen, die trotzdem sehr viel Reifezeit bekommen. Also ein schönes Beispiel ist immer dann der alte Parmesan. Ne? Wenn der dann doch 3 Jahre oder 4 Jahre gereift hat, dann schmeckt er einfach unglaublich intensiv. Das ist einmal natürlich Steigerung von Trockensubstanz, weil Wasserverlust über die Reifung, aber natürlich auch Abbau des Proteins. Und das passiert am Ende des Tages über Enzyme. Also die Protease, die das Eiweiß im Käse zerlegt, zerlegt es irgendwann zu einzelnen Aminosäuren. Und dann kommt das Glutamat eben. Und das kann die Zunge schmecken. Und das wird dadurch intensiver. Ich habe aber kein geheimes Glutamat reingegeben, sondern ich habe das natürlich vorkommende Glutamat aus seiner Proteinstruktur irgendwann in einzelne Aminosäuren gespalten, die dann schmeckbar sind. Und insofern würde ich sagen, selbst die fermentierten Produkte, die lange gereiften, die handwerklichen Produkte, wenn ich irgendwo eine Kultur zugebe, wie gesagt, Japan, Koji-Pilz, Fermentation von Reis, von Sake, von alkoholischen Produkten da. Es ist in jedem Lebensmittel dort steckt eigentlich Fermentation. Aber was eigentlich die Fermentation ist, es sind Mikroorganismen, aber die machen das mit Enzymen, die sie natürlich selber mitbringen. Und immer wenn ich versuche, ein Einzelenzym für den gleichen Zweck einzusetzen, komme ich nie auf diese Geschmacksvielfalt, die mir der Mikroorganismus, der fermentiert mit Hunderten von Enzymen, wenn nicht Tausenden von Enzymen mir bringt. Genauso wenig, wie ich mit einer Aromasubstanz das Aroma einer echten Frucht simulieren kann. Das kann ich eben auch nicht. Also ich glaube, da hat das echte Lebensmittel immer noch sensorisch die Nase vorn, aber nicht jeder kann einen alten Parmesan jeden Tag kaufen. Ja, das muss man auch sagen.
Ich finde das Thema der Reifung nochmal ganz spannend und gerade weil du auch ja im früheren Leben Fleischer bist, das Thema Schlachtung und Abhängen lassen. Man ja immer so, gerade auch bei Wild. Wild muss lange abhängen, bis man das einfach auch genießen kann und gut zubereiten kann. Warum? Also was ist, weil man, sonst haben wir ja, wir haben auch schon über einen frischen Begriff hier gesprochen im Podcast. Frisch, das ist immer positiv konnotiert. Warum darf zum Beispiel das Fleisch nicht frisch sein? Was muss dann noch passieren, damit es eben bekömmlicher wird oder zarter oder leckerer? Was?
Naja, nach der Schlachtung geht der dann tote Tierkörper eben der Verwesung entgegen. Ne? Wenn ich das im Kalten ablaufen lasse, dauert das etwas länger. Und dann wird das erstmal sensorisch weicher. Das ist Abbau von Bindegewebe, aber auch Abbau von Actin-Myosin, also den Muskelfibrillen im Eiweiß. Da wird das Ganze gelockert. So, und das kommt natürlich irgendwann an einen Punkt, wo das verdorben ist, wenn man zu lange wartet. Bei Rindfleisch hat man eigentlich nach 2 Wochen in der Nassreifung, also im Vakuumbeutel, schon eine ganz gute Sensorik. Das ist einerseits auch ein bisschen pH-Wert, der nach unten geht durch die Mikroorganismenflora wie Milchsäurebakterien, die auch in der Fleischflora drin sind. Das macht ein bisschen Zartheit, gibt aber dann eben so einen leicht säuerlichen Geschmack, den möchte man auch nicht. Und wenn man das Ganze trocken reift, sind es natürlich nur die fleischeigenen Enzyme, die da am Werk sind. Man verliert dann aber auch noch eine Menge Wasser beim Trockenreifen. Deswegen ist das trockengereifte Fleisch natürlich teurer. Gewinnt auch wieder an Geschmack, so wie der Parmesan durch Wasserverlust an Geschmack gewinnt, weil er einfach weniger Wasser und mehr Trockensubstanz hat. Aber genau diese Enzyme helfen vor allen Dingen dann das Kollagenematerial, also das Bindegewebe abzubauen. Und das heißt dann nicht, eine dicke Sehne verschwindet optisch, aber das Bindegewebe, was im Grunde jedes einzelne Muskelfaserbündel auch nochmal umschließt, das wird gelockert über Enzyme. Und tatsächlich arbeite ich gerade an einem Enzym, was tatsächlich diesen Abbau beschleunigen kann, wenn ich es denn in gewisser Menge an ein Fleischprodukt gebe. Und da geht es genau wieder um Einsparen von Energie, weil ich am Ende so ein Stück weniger lange kochen müsste, um zum Beispiel ein Pulled Beef Produkt zu machen, also so für so einen Burger, ne, was ich auseinanderzupfen muss. Normalerweise in so einem Konvektionsofen 6-7 Stunden, 110 Grad. Ich will also Kollagen in Gelatine überführen, will das Ganze lockern. Wenn ich das vorher mit dem Enzym behandle, bin ich vielleicht nach 3 Stunden und bei 70 oder 5, also mindestens Kerntemperatur 72, aber bei 76 Grad fertig. Dann habe ich einen unglaublichen Energieeinsparpotenzial für diese Herstellung. Das schmeckt zwar auch anders wie zu Hause 24 Stunden im Töpfchen geschmort, zugegeben, aber hier geht es erstmal um die Energie, die wir einsparen.
Ja, und das sind natürlich schon eine Reihe von Vorteilen, wo so ein Biokatalysator tatsächlich nachgewiesenermaßen Wirkung hat. es auch im Prinzip in jedem Lebensmittel oder in jedem normalen, in jeder Zelle sozusagen ja auch machen würde. Nur hier, indem wir es gezielt einsetzen, beschleunigen. Ja, und da ist schon, das ist schon eine coole Idee sozusagen, aus der Natur zu lernen. Also im Gegensatz jetzt zu einem Konservierungsstoff, der in Anführungsstrichen Chemielabor gefunden wird oder entwickelt wird, oder ein Süßstoff, der wo es also darum geht, dass man da etwas macht, was vielleicht gar nicht in der Natur so vorkommt, haben wir ja hier die Natur, die wir selbst nutzen. Ja, weil wir sagen, okay, wir nehmen ja die Mikroorganismen oder wir nehmen die lebende Zelle, gucken uns an, was passiert da eigentlich drin und nehmen genau den Katalysator und bauen ihn nach oder nehmen da Mikroorganismen, die uns das dann produzieren. Zu Hause spielt jetzt in der ganz normalen Küche, okay, also die Mikroorganismen, die Katalysatoren, die Enzyme, die in unserem Lebensmittel vorkommen, schon natürlicherweise, die sind auch dann in der Küche vorhanden, aber ich kann keine Enzyme so einkaufen, oder gibt es sie irgendwie zu kaufen, in Anführungsstrichen?
Ja, also nicht wirklich, um damit dann zu kochen. Es gibt einige wenige Enzyme, die man tatsächlich als Endverbraucher kaufen kann. Laktose, also Menschen mit Laktoseunverträglichkeit würden eine Laktasetablette kaufen, wenn sie keine laktosefreie Milch kaufen wollen. Dann nehmen sie die eben vor dem Verzehr der Milch und haben dann auch kein Problem mit der Laktose, die enthalten ist. Also die kann man ja im Reformhaus erwerben. Genauso in einigen Nahrungsergänzungsmitteln, wo dann Proteasen, Lipasen, Amylasen auch nochmal drin sind oder Alpha-Galactosidasen, die bei Leguminosen, also die Verdauung ein bisschen unterstützen und da die Flatulenz etwas reduzieren. Ja, wenn einem das Enzym fehlt, hat man eben Blähungen nach dem Genuss von Bohnen. Diese Nahrungsergänzungsmittel gibt es. Der gesunde Mensch hat eigentlich alle Enzyme, die er braucht, um seine Nahrung abzubauen. Mhm. Es gibt noch ein weiteres Enzym, was man in der Küche finden kann, und zwar das Papain. Also ein aus der Papaya kommende Protease, die relativ unspezifisch Proteine abbaut, also nicht bestimmte Aminosäuren braucht, um da die Kette zu spalten, sondern einfach irgendwo in der Mitte eines Proteins. Und das wird eben eingesetzt zum Fleisch zart machen. Ja, ich sehe es in einigen Ländern, wo man, sagen wir mal, relativ wenig fleischreife Kultur hat, aufgrund früher fehlender Kühlschränke. Da wird dann das dünne Stück Fleisch relativ schnell auf den Grill geschmissen, ist im Grunde noch sehr zäh. Und in der Salzmischung ist dieses Papain mit dabei. Und wenn man das 2 Stunden vorher drauf macht, dann wird das zart. Wenn man das aber 5 Tage liegen lässt, ist das auch flüssig. Also ein Enzym, was nicht inaktiviert wird, macht eben weiter. Und dann ist das sensorisch auch nicht mehr schön. Also da ist so ein Sweet Spot von 20 Minuten bis 2-3 Stunden, wo das dann schön zart wird und dann irgendwann wird das zu matschig. Also das sind so einige der wenigen Enzyme, die man wirklich als Endverbraucher kaufen kann. Das meiste andere ist so hoch konzentriert, dass man es eigentlich nicht dosieren könnte. Ähnlich wie eine Süßstofftablette ja auch im Grunde nur 2% oder so Süßstoff enthält und der Rest von dieser ganz kleinen Kapsel ist trotzdem nur Füllmaterial, damit man es überhaupt irgendwie dosiert. Oder das Glutamat, was in Asien auf dem Tisch steht, als Pulver, weil man gelernt hat, damit umzugehen. Hier aber eigentlich dann auch wieder abgemischt wird mit anderen Dingen in einem Fondor-Produkt oder wo auch immer, wo man dann also Glutamat hat plus Hefeextrakte, andere Dinge, um das überhaupt dosierbar zu machen für uns, die vielleicht nicht an die Verwendung so gewöhnt sind.
Ich habe auch noch so als natürliche Enzyme in der Recherche so ein paar Küchenhacks gefunden. Also genau, Papaya zum Fleischzart machen, aber auch Ananas.
Mhm. Ja. Kiwi. Mhm. Da ist das Bromelain drin. Ist fast das gleiche wie das Papain. Ist auch eine natürlich vorkommende, relativ neutral im neutralen pH-Bereich arbeitende oder eine Protease, die also eine Endoprotease, die irgendwo im Molekül schneidet. Und nicht ganz spezielle Dinge macht. Und deswegen isst man gerne in Brasilien zum Nachtisch nach dem Fleisch auch eine Ananas als Dessert. Bisschen Unterstützung der Verdauung tatsächlich.
Ja, guck an, aber das muss frisch sein. Also ich meine, die Dosen-Ananas, die ist ja dann erhitzt und da sind dann die Enzyme nicht mehr so aktiv. Ja. Was aber ein Vorteil ist, wenn ich mein Müsli morgens mache und dann, sagen wir mal, Quark dazu tue und dann die Dosenananas ist super, ja, funktioniert. Mhm. Bei der frischen Ananas kriege ich dann einen leichten Bittergeschmack mit rein.
Ja. Ja, das ist immer das Problem bei zu viel Protease, entstehen eben irgendwann dann auch Peptidketten mit hydrophoben Aminosäuren am Ende der Kette.
Aha.
Und wenn die relativ lang sind, also nochmal mehr als Di- oder Tripeptide, dann sind die von den Bitterrezeptoren erkennbar.
Mhm.
Wenn man das also macht und hat eine Endoprotease zu lange eingesetzt, dann kann man mit einer Exoprotease diese einzelnen hydrophoben Aminosäuren nochmal abspalten und dann sind die nicht mehr bitter. Also auch da kann man mit dem Enzym wieder helfen, aber eigentlich muss man den Prozess vorne ein bisschen besser kontrollieren.
Also schnell sozusagen sein Müsli essen und dann ist der Quark zum einen mal nicht bitter und er sieht auch hübscher aus, weil durch das Gerinnen des Quarks natürlich dann auch die Struktur des Quarks oder des Müslis oder wie auch immer dann alles wird. Mit der Laktase und der Laktose, also wir haben also Laktose in unserer Milch und im industriellen Prozess wird also laktosefreie Milch durch Laktase hergestellt. Das findet man dann auch auf der Zutatenliste. Wenn ich jetzt diese Tablette nicht in meinen Mund reinwerfe, sondern in die Milch reinwerfe, hast du das schon mal ausprobiert? Funktioniert das, dass ich quasi laktosefreie Milch zu Hause selbst herstelle mit diesen Tablettchen? Oder funktioniert das nur Körper jetzt?
Ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber das muss definitiv funktionieren. Ich muss natürlich sicherstellen, dass diese Kapsel auflöst oder diese gepresste Tablette. Die kann man vielleicht vorher ein bisschen zerkleinern, in die Milch einrühren. Dann muss das eine gewisse Temperatur haben für eine gewisse Zeit. Aber das Enzym ist da, es ist aktiv, das Substrat ist da und es spaltet dann die Laktose in Glucose und Galaktose. Und das Ganze wird dann natürlich süßer.
Mhm.
Schöner Punkt eigentlich. Man kann also mit weniger zugesetzten Zucker zum Beispiel ein Milchmischgetränk herstellen, wenn ich das laktosefrei mache, weil die beiden Einzelzucker deutlich süßer sind als der Zweifachzucker.
Hm.
Ungefähr 30% Zuckerreduktion kann man hinkriegen bei gleicher Süße-Sensorik. Ganz spannend. Man hat natürlich ein bisschen mehr Maillard-Reaktion. Wenn man das Produkt dann ultra hoch erhitzt, kann es sein, dass das ein bisschen mehr bräunt, weil ich natürlich aus einem reduzierenden Zucker zwei gemacht habe.
Hm.
Das Potenzial ist dann etwas höher.
So dass dann die Milch, die laktosefreie Milch, dann eine leichte beige Farbe oder ja, so ein bisschen eine Färbung mitbekommt, die zumindest auf den ersten Blick schon erkennbar ist, jetzt nicht braun wird, aber einfach so einen leichten gelblichen Stich irgendwie hat oder so.
Ist was Schönes für Kakao.
Für Kakao funktioniert und es ist auch so, wenn man es ja weiß, woher es kommt, dann ist ja auch in Ordnung. Ja. Tatsächlich habe ich das mal mit dem Ananassaft ausprobiert, frischer Ananassaft und dann Fleisch und also dieses Weichwerden, was du bei Papaya beschrieben hast, funktioniert hervorragend. Also die Funktionsfähigkeit ist absolut gegeben und genauso wie du es sagst, man muss Acht geben, dass man es nicht übertreibt. Wenn man zu lange das Fleisch da drin liegen lässt, dann wird es flüssig. Dann hat man echt eine Fleischsuppe nachher. Also so intensiv wirkt oder funktioniert das mit diesen Enzymen. Aber das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Also es ist wirklich phänomenal, wenn man ein kleines Stück Fleisch nimmt und dann frischen Ananassaft drauf gibt, der nicht pasteurisiert ist oder erhitzt wurde, also nicht aus der Dose, sondern wirklich ein Ananas, dann den Saft davon und dann funktioniert das, dass das da wirklich seine Konsistenz verändert und auseinanderziehbar wird und zerflettert und so weiter. Also irre, was Enzyme dann da für eine Wirkung auch haben. Ja,
ja. Ja, es gibt tatsächlich gerade in der Fleischverarbeitung kann man dieses Papain eigentlich industriell nur einsetzen, wenn man irgendwie ein Fertiggericht macht. Also damit behandeln, wirken lassen und dann aber inaktivieren. Wenn ich das in Fleischreifung geben würde, hätte ich nach ein paar Tagen wirklich das flüssige Fleisch im Beutel und das funktioniert nicht. Das funktioniert bei spezifischeren Proteasen wie dem Produkt, an dem ich da gerade arbeite. Das ist nämlich spezifisch für bestimmte Aminosäuresequenzen, die ich aber nur im Kollagen habe.
Mhm.
Das heißt, es braucht die, um anzudocken, das Kollagen zu spalten und im roten Fleisch, Muskel, im Aktin-Myosin sind diese Bindungen nicht drin und deswegen bleibt das unberührt und bleibt also intakt. Da kriegt man also Zartheit ohne diese Zerstörung.
Also wenn ich das richtig raushöre, also die Forschung geht in die Richtung, ganz spezifische Enzyme zu finden, herzustellen, um eine Reaktion sozusagen sich zu beschleunigen. Das war damals auch schon tatsächlich bei diesen Pektinasen vor 30 Jahren mit dem Saft, weil man da gemerkt hat, ja, irgendeine Pektinase zu nehmen, das macht nur einen Teil der Reaktion. Aber ganz spezifisch Seitenketten nochmal abzutrennen und klein zu hacken und so weiter zu schneiden und so, da braucht man dann ganz spezifische Reaktionen, die dann das Enzym dann macht. Und dann kann man sich natürlich ja jede Reaktion vorstellen, die man gerne hätte, und kann dann versuchen, da in der Natur oder mit den Mikroorganismen was zu finden, was dann funktioniert.
Hm. Ja. Man hat jetzt Enzyme gefunden, die also PET abbauen, ne? Die Frage ist nur, zu was am Ende? Also mache ich jetzt mein eigenes Mikroplastik erstmal oder habe ich am Ende wirklich nur noch Kohlendioxid und ein bisschen Fluor?
So ist es. Ja, nee, das ist tatsächlich, das hatten wir, weil ich ja auch das Modul Verpackungen habe. Ich wusste gar nicht, ob du da schon das weißt, dass ich also auch in die Verpackung im Moment reingucke. Das hat Herr Bühler früher gemacht.
Ja.
Bei dem hattest du wahrscheinlich noch Seminar und Vorlesung gehabt, Materialwissenschaften und Verpackung.
Ja.
Ja, und das habe ich tatsächlich übernommen, als er in Ruhestand gegangen ist. Und das Thema Verpackung spielt eine enorm große Rolle, ist jetzt auch im Wintersemester wieder dran, super nachgefragt bei den Studierenden. Und da spielen natürlich Mikroorganismen und deren Enzyme eine große Rolle. Und wenn dann gesagt wird, wir haben einen neuen Mikroorganismus und der kann jetzt PE oder PET oder was weiß ich dann abbauen. Aber ja, und dann bleibt natürlich die Frage, zu was? Ja, das hört sich erstmal fantastisch an, aber wenn es nur halb abgebaut ist, dann habe ich genau diese Problematik der Mikroplastik. Und was ich auf keinen Fall kriege, ist ein guter Humus. Also, dass ich in irgendeiner Form da eine Basis habt, wo nachher Pflanzen super drauf wachsen können. Im besten Falle kriege ich halt CO2 wieder raus, ja.
Ja. Aber du hast schon recht, die Industrie geht also in die Spezialitäten, weil alles andere ist schon da. Ne? Also Enzyme für Zuckerverarbeitung sind Commodities, die kaufen wir relativ günstig. Und man sucht eigentlich immer so nach dem nächsten Ding. Aber meist ist es ja doch eine Reaktion auf irgendein Problem, was erstmal auftritt, wie Acrylamid vor einigen Jahren.
Ja.
Also Acrylamid in Backprozessen, Hochtemperatur-Backprozessen, Pommes frites, Chips, überall da, wo ich dann dieses Karzinogen unglücklicherweise habe entstehen, kann ich mit einem Enzym, was die Asparaginsäure dann abbaut, die Entstehung verhindern. Ja, ich muss also nur vorher einen Teig behandeln und habe später bei gleicher Backung trotzdem keinen Acrylamid drin. Super Sache, da hat die Industrie schnell auf etwas reagiert, weil sie den Mechanismus verstanden hat. Was reagiert denn dazu Acrylamid und wie kann ich die Vorstufe verhindern? Wir haben gerade ein anderes Thema, da geht es um Hitzestabilität von Mayonnaise. In einigen Regionen der Welt muss die Mayonnaise ein bisschen wärmer, wärmetoleranter sein. Mhm. So, und im Eigelb habe ich ja Phospholipide, also das Lecithin, diese Gruppe von Phospholipiden, die man gemeinhin Lecithin nennt. Und das ist mein Emulgator in der Mayonnaise. Mhm. Wenn ich diesen Emulgator, das Phospholipid, mit einem Enzym behandle und nur eine der zwei Fettsäuren wegmache, dann verschiebe ich die hydrophile, lipophile Balance dieses Emulgators in eine positive Richtung für eine Öl-in-Wasser-Emulsion, also eine Mayonnaise. Dann können sich nämlich die dann etwas lineareren Phospholipide besser an der Grenzfläche anlagern von Fetttröpfchen, die abschirmen gegen andere Fetttröpfchen. Die Oberfläche bleibt groß, die Tröpfchen bleiben klein und ich habe eine stabile Mayonnaise. Ich habe aber nichts anderes gemacht, als einen natürlich vorkommenden Emulgator zu einem für diese Anwendung noch besseren Emulgator zu machen, mit Hilfe eines Enzyms. Tolle Sache eigentlich, ne? Also ich habe nichts dazugegeben, ich musste keinen externen Emulgator zugeben und habe trotzdem ein Produkt. Ist erstaunlich, wenn man davon einen Esslöffel nimmt, packt den auf ein Backblech und schiebt das bei 110 Grad in den Ofen. Das bleibt stabil, während das Unbehandelte natürlich komplett zerfließt. Also die Emulsion bricht unter Hitze absolut und da bleibt sie stabil.
Okay. Hört sich nach einer sehr zukunftsweisenden Branche auf jeden Fall an. Und jetzt würde ich dich eben mal fragen, du bist auch ehemals von diesem Fachbereich. Wo siehst du da für unsere Studis Möglichkeiten, in dieser Branche zu arbeiten? Also was würde man arbeiten? Wirklich als, sagen wir mal, Allround-Talent, wie es sich bei dir anhört, der wahnsinnig viel von Chemie versteht und diese ganzen Sachen, ne, die sind ja super komplex, wenn man so zuhört, verstehen kann und abstrahieren kann? Oder gibt es dann auch noch so eben Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, Sensorik, solche Anknüpfungspunkte?
Ja, eigentlich tatsächlich all das. Ich bin jetzt ja seit etwas mehr als fast anderthalb Jahren bei der Stern-Viviol-Gruppe hier in Ahrensburg bei Hamburg, die sich in vielen verschiedenen Firmen um alle möglichen Lebensmittelprodukte kümmert. Wir haben hier am Standort 250 Leute in Marketing, in im Verkauf, in der Regulatorik, in der Qualitätssicherung. Und da sind überall auch Leute aus entweder Lebensmitteltechnologie oder Ökotrophologie. Wir haben eine eigene Sensorik hier. Ich glaube, da wird im Moment sogar jemand für gesucht, der die neu betreuen soll. Wir haben Leute in der Regulatorik, die aus dem Bereich kommen, einfach weil die Ökotrophologen als Generalisten oder Leute, die etwas mehr als nur, also über den Tellerrand hinausschauen, die braucht man immer in diesen Firmen, weil man oft dem Verkäufer technische Dinge erklären muss, aber auch dem Kunden praxisnahe Dinge erklären muss. Eine ideale Kombination ist natürlich irgendeine Ausbildung im Lebensmittelbereich plus Studium. Das hat nicht jeder. Einschlägige Praktika sind, glaube ich, auch gut und sinnvoll. Und wenn man sich in einen Bereich vertieft wie Produktentwicklung oder Recht, Lebensmittelrecht, also das sind immer Themen, wo man Experten braucht, und ich habe tagtäglich mit vielen guten Ernährungswissenschaftlern zu tun. Wir sind immer offen für Bewerbungen von Studenten für Praktika. Wir lassen die dann gerne bei uns ein paar Monate mitlaufen. Wir haben gerade eine Werkstudentin, die 3 Jahre da war, die geht jetzt nochmal zurück und wird wahrscheinlich dann doch in das zweite Staatsexamen Lebensmittelchemie dann irgendwann wollen, wenn es das noch in der Form gibt, ich weiß nicht. Ja, also da gibt's sehr, sehr gute Leute, und die können wir immer, immer gebrauchen. Wenn die sich generalistisch aufstellen, ist das eine hervorragende Ausbildung, um auch in diesen Firmen zu arbeiten, die ja irgendwo zwischen der Industrie sitzen. Natürlich gibt's in der Industrie genauso viele Arbeitsplätze für Ökotrophologen, aber es gibt eben auch diese Zulieferindustrie, und die müssen eben sichere, regulatorisch konforme Produkte herstellen und die dann aber auch jemand erklären. Und das, diese technische Transfer, dass man zum Kunden geht und versteht was von seinem Prozess und kann ihm die Enzyme oder andere Stoffe, die wir in unserer Gruppe verarbeiten, erklären, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich habe heute noch die Situation, dass ich manchmal irgendwo hinkomme und dann sage, ja, aber das, diese Enzyme, das sind doch diese kleinen Mikroorganismen, oder? Und da sind sie eben nicht, sind Proteine. Und selbst da bei produzierenden Betrieben ist manchmal noch diese Frage, was ist das eigentlich? Und diese Prinzipien, wie funktioniert das und ist das dann noch im Endprodukt, wie hoch muss die Temperatur sein, all das. Wenn man das erklären kann, dann ist das immer sehr, sehr hilfreich für die Unternehmen.
Ich finde das toll, auch gerade, dass du nochmal betonst, diese Generalistik. Und das ist ja auch immer, sagen wir mal, finde ich, ein zweischneidiges Schwert bei uns im Fachbereich. Auf der einen Seite hat man alles mal gehört und ist überall mal, hat man seinen großen Zeh reingehalten. Aber man kann eigentlich nichts in der Vertiefung so wirklich, außer man hat halt eben zum Beispiel einen Lehrberuf vorher oder nachher im Lebensmittelbereich und kann sein Profil noch ein bisschen schärfen. Also vielleicht auch an die, die uns gerade zuhören, die gerade Ökotrophologie studieren, ist vielleicht nochmal eine Sache, drüber nachzudenken, sein Profil nochmal so ein bisschen zu schärfen, um noch attraktiver auf dem Arbeitsmarkt zu werden. Ja.
Also ich habe den ersten Job wahrscheinlich wirklich nur durch die Fleischerausbildung bekommen.
Ja.
Das muss man sagen, in der Qualitätssicherung. Und dann, okay, abgeschlossenes Studium, damit man auf einer Visitenkarte sagen kann, so, der ist jetzt nicht nur der Fleischermeister, sondern hat auch noch das. Danach war eigentlich alles, ich weiß nicht, wenn man den Einstieg hat, dann ist es ja oft einfacher, den nächsten Job zu finden. Die Japaner suchten eigentlich auch einen Metzger, aber jemand, der Englisch kann, das ist auch ein guter Punkt eigentlich im internationalen Umfeld, kann ich immer nur empfehlen. Ich habe die Arbeit damals auf Englisch geschrieben, war auch gerade die deutsche Rechtschreibreform, wäre auch nicht so gut geworden. Und naja, das war immer irgendwie ein internationales Umfeld. Aber heute fragt keiner mehr, war es denn Technologie oder Ökotrophologie, was du gemacht hast. Ne? Das ist dann am Ende auch viel Berufserfahrung. Und ich habe ein paar Jahre Vitamine gemacht, ich habe ein paar Jahre Aromen gemacht, aber die meiste Zeit eigentlich Enzyme und das dann in unterschiedlichen Firmen, zweimal Japan, einmal England, Deutschland. Und das ist dann auch kulturell, glaube ich, ganz gut, wenn man also in Betriebe kommt und kann sich an verschiedene Kulturen anpassen, Offenheit. Ich glaube, das haben viele Ökotrophologen irgendwie im Blut. Die müssen offen sein für alle Themen. Und ich gehe immer da rein, ob das ein Bäcker ist, bin ich selten, oder ein Molkereibetrieb oder ein Fleischbetrieb. Ich sage, oder ein Süßwarenbetrieb. Ich bin Metzger. Ich erzähle euch nicht, wie ihr eine Milch zu behandeln habt oder wie ihr einen Käse macht. Da seid ihr die Experten. Ich kann nur sagen, in dem Prozessschritt könnte ein Enzym Folgendes tun, wenn die Bedingungen gut sind. Ich gebe mich nicht als Experte für alles aus. Ich habe natürlich in viele Sachen mal reingeguckt, aber von zu Hause aus bin ich im Fleisch. Das ist so der Anfang gewesen und alles Weitere ist Berufserfahrung wahrscheinlich.
Ja, mit sehr viel Erfahrung. Das habe ich jetzt nochmal tatsächlich so rausgehört. Also irre. Und dieses Thema Enzyme ist tatsächlich eins, was auch im Studium bei uns unterschätzt oder gar nicht hoch genug sozusagen gemacht wird. Es spielt ja sowohl in der Lebensmittelbranche eine Rolle, als auch natürlich in der Biochemie, sprich also in dem, wie unser Körper funktioniert und wie wir Dinge verstoffwechseln und ähnliches. Und ich merke einfach, dass Studierende da einen Hemmschuh haben, manchmal auch, was diese Biochemie oder diese gerade diese Enzymaktivität und ähnliches dann angeht, weil es ja nicht so in dem Alltag bei uns vorkommt und man schon dann in Biologie oder Chemie oder sowas spezialisieren muss oder in Technologie, aber auf der anderen Seite natürlich ein enormes Wissen erzeugt über Zusammenhänge im Körper, Zusammenhänge in der Produktion, auch das Verständnis von traditioneller Herstellung von Lebensmitteln, um zu verstehen, warum bestimmte Schritte gemacht werden, auch in der Zubereitung und so. Also das wird uns immer, glaube ich, auch im Podcast immer mal wieder über den Weg laufen. Von der Seite her, glaube ich, wird es vielleicht nicht die letzte Folge sein, wo wir auch dich mal einladen. Gerade mit dem Bezug auch nochmal zur Sensorik ist, glaube ich, nochmal ein Thema, was wir in einer eigenen Folge vielleicht nochmal aufmachen.
Und die beiden schönen kleinen Beispiele, die man ja ständig im Alltag hat, ist der Apfel, den ich aufschneide, der braun wird. Polyphenoloxidase. Enzymatische Bräunung oder jedes Kind macht in der Grundschule diesen Test und kaut 5 Minuten auf ein Stück Brot rum. Ja. Und dann sagt man, oh, es wird süß, weil die Amylase im Mund schon arbeitet.
Ja. Was ich auch einsetze, ist tatsächlich, um das Thema Glutamat auch ranzubringen, 30 Mal auf einer Tomate kauen.
Ja.
Tatsächlich hast du im Nachgeschmack dann einen unglaublich würzigen Nachgeschmack, der im Prinzip das freie Glutamat dann darstellt, wo die Proteasen im Mund das sozusagen machen. Also man kann das mit Brot machen, um die Stärke abzubauen. Man kann das aber genauso mit der Tomate machen. Also wer es zu Hause mal ausprobieren will, Tomate 30 Mal kauen, möglichst nicht unterschlucken, möglichst lange im Mund behalten. Genauso mit Brot kann man das machen. Das Brot wird süß und die Tomate wird würzig.
Ja, ja, mein anderes Steckenpferd, Glutamat. Ne? Das war ja bei der ersten Firma das zweite Produkt oder das erste Produkt, was sie eigentlich hatten, die Japaner. Und ich habe da mal... Wir haben ja irgendwann vor vielen Jahren auch mal eine Gastvorlesung, habe ich ja mal gemacht, eine Zeit lang, ne? Ein Semester oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Da ging es aber dann, da war ich noch im Aromenbereich und wir haben auch immer mal so ein Hühnchenschinken probiert und die unterschiedlichsten Aromen. Und da habe ich mehr über Glutamat und Aromen erzählt als über Enzyme. Aber das war auch eine sehr schöne Erfahrung eigentlich. War so eine Blogveranstaltung, ich weiß nicht, 4, 5 Samstage, aber dann irgendwie 6 Stunden.
Ja.
Und das war für einen Samstag gut besucht mit 50, 60 Studenten. Also war eine spannende Erfahrung auch. Irgendwie war gut.
Also ich glaube, das nehmen wir nochmal auf. Und erstmal für heute, glaube ich.
Ja, ich hab noch was zum Schluss.
Ja,
ich habe noch einen Witz. Ich habe einen Witz entwickelt, Sven. Und ich denke, du kannst ihn noch nicht kennen, weil ich glaube, ihn erfunden habe. Aber er passt halt sehr nerdig in die Enzymwelt. Und zwar, wie heißt das Enzym, das es nur an Ostern gibt? Osterhase?
Osterhase.
Ach, Osterhase. Ach, Osterhase. Oh, da muss ich auch erst mal drüber nachdenken hier.
Jetzt habe ich mir auch gespart jetzt für den Schluss.
Ja, herrlich.
Ja, sehr schön.
Den kannte ich auch noch nicht. Ja, supi. Ja, dann muss er neu sein. Wahrscheinlich ist er neu, ja. Ja, gut. Dann für euch zu Hause. Wir sind, glaube ich, soweit durch. Wir haben es, glaube ich, erstmal abgebunden. Und dann vielen Dank, Sven, dass du heute dabei warst. Ja, und euch zu Hause, wie immer, lasst euch schmecken und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.